Nina, du weißt ja, ich gehe Anfang Februar in Elternzeit und ich bin gerade dabei, alles vorzubereiten. Und eine Sache, über die man sich ja wirklich Gedanken machen muss, wenn man die ganze Elternzeit plant, sind die Finanzen. Also, wie will man oder wie kann man das Jahr überhaupt finanzieren? Was sind Fixkosten oder wie gestalte ich meine Altersvorsorge, ne? Und wofür, das habe ich mich mal gefragt, gebe ich eigentlich mein ganzes Geld aus? Und weißt du, was mir da total geholfen hat und einfach eye-opening war? Die App Finanzguru.
Sag ich doch, Fredi. Also wirklich, sowas lässt immer mein Orgaherz so höher schlagen. Und wenn ich das alles in einem Überblick habe, da werde ich einfach nur glücklich. Ich nutze Finanzguru schon etwas länger und versuche damit den Überblick über meine Finanzen einfach zu behalten. Man verbindet dann die App mit all seinen Konten, egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder was auch immer. Und dann werden alle deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich für dich selbst dann eben auch dargestellt. Und was jetzt ganz neu ist, mit Finanzguru Plus bekommt man jetzt auch noch Analysen zu deinem Kaufverhalten. Und ich kann euch sagen, das ist ganz schön interessant. Was ich auch toll finde, du hast alle Verträge übersichtlich in der App und kannst sie dort auch dann rechtssicher kündigen. Das heißt, da gibt es wirklich überhaupt keine Ausreden mehr.
Das mit den Verträgen hat mir ja tatsächlich auch schon geholfen, weil als ich mir die Finanzguru-App geholt habe, ist mir auf einmal bewusst geworden, wie viele kleine so Mini-Verträge ich eigentlich laufen habe. Und dann konnte ich ganz übersichtlich durchgehen und mal die rauslöschen, die ich gar nicht mehr haben möchte. Ich finde das Thema Analysen auch super spannend, weil mit Finanzguru Plus bekommst du nämlich auch Finanztipps und weißt zum Beispiel, was du die nächsten Monate zur Verfügung hast. Und mal ganz ehrlich, wer braucht das nicht? Du bekommst Budgetvorschläge, deine Ausgaben werden in Kategorien unterteilt und du siehst halt wirklich ganz genau, wohin dein Geld geht. So richtig schön reden geht da nicht mehr. Ich lüge mir ja gerne mal einen in die Tasche, aber wenn man halt mal was verändern möchte oder wenn man sein Geld in eher sinnvolle Dinge investieren möchte, dann hilft Finanzguru.
Und was ich dazu echt praktisch finde, ist, wie einfach und verständlich alles für einen aufbereitet wird und man nicht das Gefühl hat, irgendwas zu übersehen. Vor allem kennt man das ja total oft von sich, dass man dann irgendwie schon gar nicht das angehen möchte im ersten Schritt, weil alles so unübersichtlich ist und man so da durchsteigen muss und so. Und das ist in diesem Fall bei Finanzguru eben nicht so. Also es ist direkt von Anfang an alles leicht und verständlich. Also, ladet euch doch einfach mal die App Finanzguru runter, verknüpft da eure Konten, klickt dann auf dem Homescreen oben rechts auf euer Profil und dann könnt ihr nämlich unseren Gutscheincode eingeben.
Der da lautet Secrets, alles groß geschrieben. Und mit dem Code könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos nutzen. Normalerweise sind es nur 7 Tage, aber wir haben für euch ganze 3 Monate. Und danach kostet Finanzguru Plus 2,99 € ganz regulär.
Also, probiert es mal aus. Und wenn ihr dann viel Geld spart, könnt ihr Fredi und mir einen Kaffee ausgeben. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge.
Willkommen im Jahr 2025, ihr Lieben, und wir starten das neue Jahr mit einem etwas leichteren Thema. Einem Thema, das vielleicht nicht ganz so typisch für uns ist, aber wir dachten, bevor wir wieder die richtig dicken Bretter rausholen, wollen wir mal sachte starten. Und es gibt natürlich noch einen Grund. Nina ist nämlich am 2.1. nach Paris gefahren auf Recherche und hat dort den Verlobten von der gerade verstorbenen Jocelyn Wildenstein getroffen. Alle von euch, die sie nicht unter Jocelyn kannten, ich habe auch erstmal gefragt, bitte wen? Wir reden hier von der Katzenlady. Und wenn ihr das mal googelt, dann kennt ihr sie definitiv. Eine Frau aus der High Society und sie hat ein unglaubliches Leben geführt mit extrem vielen Höhen, aber natürlich auch mit Tiefen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir Nina Lenzen. Ja, und bevor ich euch und auch Fredi, ich habe Fredi extra nichts davon erzählt und habe gewartet bis heute, von diesem etwas, so viel kann ich schon verraten, absurden Treffen erzähle, wollen wir natürlich den Fall oder diese Geschichte hier aufbauen, wie sonst auch immer. Und zwar einmal tief in ihr Leben, in ihre Vergangenheit eintauchen. Und ja, Fredi, bitte, wer war diese Frau überhaupt?
Vor allem freue ich mich jetzt sogar noch umso mehr über deine Erzählung, weil auch ihr Leben nicht absurd ist, aber es findet in Sphären statt, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht, dass es sowas gibt. und es gibt es. Also das Leben der super, super, super Reichen ist dann einfach doch nochmal etwas anderes. Und Jocelyn wurde als Jocelyn Perissette geboren und wuchs in Lausanne auf. Ihr Vater verkaufte Sportartikel in einem Kaufhaus und mit 17 Jahren begann Jocelyn den Schweizer Filmproduzenten Cyril Piguet zu treffen. Und zwei Jahre später, also mit knapp 19, 20 Jahren, zog sie auch schon nach Paris und sagte, mein Leben änderte sich damals. Lausanne war sehr einfach. Auch geil zu sagen, dass Lausanne eine Schweizer Stadt einfach ist. Aber in Paris begann sie dann das aufregende, glamouröse Leben zu genießen, dort Menschen zu treffen und einfach, sie fühlte sich, sag ich mal, da sehr, sehr wohl. Und sie hat dann noch ein Zitat gesagt, das fand ich sehr witzig. Bevor ich Alec, das ist dann ihr späterer Mann, bevor ich Alec traf, war ich schon in einem Privatjet geflogen. Der Privatjet von Adnan Khashoggi ist übrigens auch größer als der von Alec. Er hat ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein Bidet. Und sie betrachtete sich immer als sehr aktiv, hat sich aber nie Gedanken über eine Karriere gemacht, so nach Motto, was könnte ich eigentlich machen? Sie sagte, ich habe ganz verschiedene Talente, ich mache mir keine Sorgen um meine Karriere. Und da dachte ich auch schon wieder so, das ist so geil, ne? So eine Einstellung zu haben. Es ist ja nicht so, als würde sie aus reichem Hause kommen, sondern kommt aus einem guten Mittelstand, geht nach Paris, macht sich keine Gedanken um ihre Karriere. Sie sah früher fantastisch aus und wusste einfach, irgendwie wird das schon werden. Da musste ich schon irgendwie laut lachen. Und ein ganz kurzer Exkurs zu Khashoggi. Und zwar geht es hier um Adnan Mohammed Khashoggi. Er war ein arabischer Geschäftsmann, der in den 1970er Jahren als Waffenhändler bekannt wurde. Nur damit ihr mal wisst, mit wem sie so abgehangen hat. Und Adnan Khashoggi galt in den 1980er Jahren als außergewöhnlich wohlhabend. Sein Gesamtvermögen wurde auf 4 bis 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und Schlagzeilen machte er vor allem aufgrund seines verschwenderischen Lebensstils. Also er feierte rauschende Partys mit den Reichen und schön und zum Beispiel hat er mal Queen eingeladen für eine Party für Elizabeth Taylor. Das war so die eine Seite von ihm und auf der anderen Seite schmiedete er Waffendeals im Kalten Krieg und wurde halt dadurch extrem reich, weil er halt Waffen verkauft hat, Waffen geschmuggelt hat. Er war Kunstsammler und Schmuggler und wurde halt Milliardär. Und dieser saudische Milliardär Adnan Khashoggi ist dann 2017 in London an Parkinson gestorben. Nicht zu vergleichen und nicht zu verwechseln übrigens mit dem Journalisten Khashoggi, der 2018 in der Türkei umgebracht wurde. Andere Geschichte, auch eine irre Geschichte, aber dieser Khashoggi, mit dem die junge Jocelyn damals abgehangen hat, sage ich jetzt mal ganz salopp, war übrigens auch der Schwager von Mohammed Al-Fayed, dem Besitzer des Londoner Kaufhauses Harrods. Also ihr seht, diese sehr junge Frau ist sehr schnell in sehr, sehr, sehr exklusive Kreise gekommen, hatte Kontakt zu sehr reichen Männern. Ich finde es auch so irre, dass es einfach in den 80ern, 70ern ganz normal war, dass man auf Partys von irgendwelchen Waffenhändlern gegangen ist und dass er das aber so frei gelebt hat, ne? Dass er da sein Geld mit verdient hat. Aber yeah, so be it. Also ich fand, das war schon so ein skurriler Punkt. Und neben ihrem Leben und ihrer Liebe zum Glamour und zur High Society liebte sie halt auch Afrika. Also Afrika war für Jocelyn ein absolutes Paradies. Sie sagte, man trifft Menschen, die das Leben anders sehen. Sie lieben das Abenteuer. Und sie hatte, bevor sie 30 war und Alec kennengelernt hat, schon ein Jahrzehnt lang damit verbracht, Afrika zu erkunden. Also man kann sagen, das war wirklich ihre große, große Leidenschaft. Und dann im Jahr 1977, als sie 31 Jahre alt war, sollte sich ihr Leben ändern. Sie besuchte Al-Jogi, ein Naturschutzgebiet und eine Ranch in Kenia und lernte dort eben Alec Wildenstein kennen. Alec Wildenstein war damals oder gehörte teilweise dieses Al-Jogi-Naturschutzgebiet, später vollständig. Und er war auch ein milliardenschwerer Erbe eines Kunsthandels, Pferdezucht und Geschäftsvermögens. Und die beiden erinnerten sich, wie sie sich kennengelernt haben. Und zwar gab es halt eine Jagd, eine Löwenjagd. Ein Löwe musste auf der Ranch eines Nachbarn wohl getötet werden. Erinnerte sich Alec mal in einem Interview und in dieser Nacht davor fragte Jocelyn eben, ob sie mitkommen darf. Und er sagte nur wohl, ja, solange du halt eben den Mund hältst. Und bei Tagesanbruch saßen sie wohl wortlos in der Natur von Kenia und warteten eben auf diesen großen Löwen. Alec machte seinen Schuss und am nächsten Tag fuhren sie dann mit den Motorrädern auf einen Hügel und teilten ihren ersten Kuss. Und Jocelyn sagte, es war damals ziemlich, ziemlich intensiv. Und sie war halt 31 Jahre alt, wahnsinnig schön. Und Alec sagte, eine sehr aufregende Frau. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Al-Jogi, dieses Naturschutzgebiet, beziehungsweise auch, wo die da gelebt haben, das sieht aus wie in der alten Kolonialzeit. Also sehr, sehr reich, sehr, sehr wohlhabend, mitten in der Natur. Und ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor, wie in diesen alten Kolonialfilmen, dass mit der Löwenjagd und dass man dann da rausgefahren ist und ja, sich auf einer Safari kennen und lieben gelernt hat. Und dann war es natürlich so, dass irgendwann der Urlaub von Jocelyn vorbei war. Und als sie dann nach Hause zurückkehren musste, nach Paris, vermisste sie ihren Alex sofort. Wobei sie in Paris einen Freund hatte, und zwar den Filmemacher Sergio Gobbi oder Gobbi, und sie natürlich dann sich von ihm getrennt hat, weil sie sich in Alec verliebt hatte. Und Alec konnte sie ja nicht anrufen und konnte ja auch nicht schreiben zu der Zeit. Und als sie dann dienstags zu ihrem Friseursalon ging, wo sie immer war, dienstags, das wusste Alec dann, stand sie auf einmal vor einem Laden voller weißer Orchideen, die Alec dann geschickt hatte. Tausende davon. Also der ganze Laden muss voll gewesen sein, sodass sie nicht einmal durch die Tür gehen konnte. Eine, wie sie fand, sehr, sehr romantische Geste, und kurz danach kam es, wie es kommen musste. Alec fliegt von New York nach Paris, um seine Jocelyn wiederzusehen, und es war eine, ja, sehr schnelle Verlobung. Sie sagte, sobald ich ihn traf, wusste ich es. Manchmal spricht man eben nur mit den Augen. Und eines Abends beim Abendessen in einem teuren französischen Restaurant sagte Alec, ich möchte, dass du meine Frau wirst. Also es war auch gar nicht als Frage formuliert. Und sie war auch gar nicht bereit, darüber irgendwie zu streiten, sondern sagte einfach, alles klar, machen wir. Und die beiden waren dann super, super happy. Einer, der nicht so happy darüber war, war der Vater von Alec, und zwar Daniel Wildenstein, der das ganze Milliardenimperium aufgebaut hatte, das sein Sohn eines Tages erben sollte. Und er war mit der Wahl nicht ganz so zufrieden und wollte mit dieser Ehe erstmal nichts zu tun haben. Was ich halt witzig finde, und die beiden werden sich es auch später wieder trennen, so viel als Spoiler, ist einfach, wie unterschiedlich die beiden waren und beziehungsweise wie unterschiedlich sie auch immer Sachen wahrgenommen haben. Also die hatten ja offensichtlich Gemeinsamkeiten, sonst hätten sie sich ja nicht verliebt. Aber auch diese Dinge waren, ja, aus der Geschichte oder aus der Sicht von Jocelyn war die Gemeinsamkeit die Liebe zu Afrika und die wilden Dinge. Und Alec sieht es halt ganz anders. Er sagt, was sie zusammengebracht hat, hatte nichts mit den Tieren zu tun. Sie waren halt beide ein bisschen traurig, dass sie ihre Hunde verloren haben. Ganz komisch, beide einen deutschen Kurzhaar. Und darüber hinaus war es einfach etwas sehr Körperliches und sie war sehr attraktiv. Habe ich auch gedacht. Das ist übrigens ein Zitat aus einem Interview von 1997 aus der Vanity Fair. Und da musste ich wirklich laut lachen, weil ich nur gedacht habe, wie romantisch sie das Ganze sieht, ihre Liebe in Afrika, da haben wir uns verliebt. Und er hat eigentlich literally gesagt, naja, sie war halt auch extrem heiß.
Ja. Wahnsinn. Da merkt man mal den Unterschied, worauf Männer achten, worauf Frauen achten.
Ja, wirklich. Sie, wir reiten romantisch in den Sonnenuntergang auf Löwenjagd und haben in der Natur unseren ersten Kuss geteilt. Bei meinem Kopf ist direkt so ein Film und er nur so, hä? Wir waren beide traurig wegen dem Hund und wir mussten uns ein bisschen trösten. Aber er sagte natürlich auch, es war irgendwie dann auch doch Liebe auf den ersten Blick, und er wusste, er hatte nämlich damals auch eine Freundin, und als er Jocelyn gesehen hat, wusste er, mit der anderen ist es vorbei und dass er diese Frau heiraten möchte. Und die beiden heirateten dann auch nur wenige Monate nach ihrem ersten Treffen am 30. April 1978 in Las Vegas. Was natürlich sehr geschickt war. Die beiden sind quasi in Las Vegas durchgebrannt. Die haben nur zu zweit geheiratet mit einem Trauzeugen, weil ja der Vater gar kein Fan davon war. Und dann erst, als sie schon verheiratet waren, konnten sie dann groß in Lausanne heiraten und haben das quasi der Wildenstein-Dynastie aufgedrängt, das ganze Thema. Und wie es dann so ist, kamen die ersten Gerüchte auf, die dann irgendwann unter den Teppich gekehrt worden sind, aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufkamen. Und zwar kam das Gerücht auf, dass Jocelyn für Madame Claude, die berühmte Pariser Bordellbesitzerin, gearbeitet habe. Und jetzt kommt's wieder. Also Leute, man muss sich mal wirklich alte Interviews durchlesen. Das ist der Hammer. Alec hatte dann in einem Interview gesagt, mein Vater und ich waren gute Freunde von Madame Claude. Ich kannte alle ihre Mädchen. Sie hätte es mir einfach gesagt, wenn Jocelyn auch einer ihrer Mädchen gewesen wäre. Und fügt hinzu, es gab damals natürlich auch andere Zuhälter in Paris. Und ich dachte, wie geil ist das? Keiner in der High Society würde heute noch zugeben, ja, die Madame Claude, die berühmteste Bordellbesitzerin Paris, ja, die kenne ich. Und ich kenne auch alle ihre Mädels. Und die Jocelyn, die habe ich da nie gesehen. Es kann also gar keine Prostituierte gewesen sein. Und vor allem mein Vater und ich waren gute Freunde. Ja, sind die wahrscheinlich noch, sind ja noch zusammen dahin gegangen. Also,
oh Gott.
Es war eine, in den 70ern, eine ganz andere Zeit. Und dafür hat man sich scheinbar auch in der High Society nicht dafür geschämt, in teure Bordells zu gehen. Und Jocelyn, die natürlich regelmäßig auf diese Gerüchte angesprochen wurde, dass sie eine Kurtisane gewesen sei, bestreitet diese und sagt, aber auch nie wirklich richtig nein, sondern sie sagte immer nur wirklich. Nun, dann müssen sie ja versuchen, etwas gegen mich zu finden. Also sie hat es immer sehr offen gelassen.
Ja, weißt du warum? Das zieht sich durch ihr ganzes Leben, weil die natürlich wusste, dass dadurch halt Schlagzeilen entstehen, ne? Und das war ja so ein bisschen ihre Luft zum Atmen, dass die irgendwie stattfindet. Also das macht sie weiter und spielt immer so ein bisschen mit der Presse und der Aufmerksamkeit.
Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, vielleicht war sie ja wirklich eine Kurtisane, um dann als junges, hübsche Frau in Paris, ich meine, sorry, wie kommt man denn in diese Kreise so direkt? Weißt du, was ich meine? Vielleicht war das ja auch eine Art Türöffner für sie.
Ja, kann auf jeden Fall sein. Kann aber auch genauso sein, dass sie es einfach geschickt angestellt hat. Ich meine, die war bildschön, ne? Dann ist sie einmal auf der richtigen Veranstaltung, kennt die richtigen Leute oder eine richtige Person, die bringt sie da mit rein und schon rollt der Stein irgendwie.
Ja, das stimmt. Nun gut, um das Ganze dann den Stein im Rollen zu halten, sage ich jetzt mal, und das Ganze ein bisschen dingfest zu machen mit Alec, haben die zwei sehr schnell Kinder bekommen. Diane und Alec Jr., wie es auch anders sein sollte. Natürlich, die reichen Mächtigen benennen ihre Kinder gerne nach sich. Das finde ich ja immer so eine furchtbare Tradition. Und das Paar verbrachte dann 2 Jahre in einer Penthouse-Wohnung im Olympic Tower New York, bevor es dann in das Townhouse in der East 64th Street ging, also die Upper East Side. Da haben die dann gelebt, aber Jocelyn sagte immer, am glücklichsten war sie halt auf Oljogi oder in Oljogi in diesem Naturschutzgebiet. Und sie hat wirklich ihre ganze Fantasie und ihr Herz dort hineingesteckt, weil, und jetzt, damit ihr mal ein Bild davon bekommt, wie groß dieses Areal war. Auf diesem Areal, was der Familie Wildenstein gehört hat, hatte sie die Aufsicht über 200 Gebäude der Ranch. Da waren 2 Schwimmbäder, 55 künstliche Seen angelegt. Sie hatte 366 Bedienstete zu führen. Ja? Das ist einfach, wo du denkst, also ich glaube, man kann das auch heutzutage besuchen. Also man kann auch Urlaub machen. Aber sie lebte dort in einer Extravaganz. Das ist Wahnsinn. Also ich finde es auch gar nicht mal so hässlich, als ich mir die Bilder angeschaut habe. Also manchmal gibt es ja so Luxussachen, wo du denkst, oh Gott, das ist irgendwie ganz krass. Und sie hatte halt an diesem extremen Luxus gelebt, mitten in der Wildnis. Und das ist so, das ist irgendwie so skurril. Aber ich kann verstehen, warum sie da sich da sehr wohl gefühlt hat, beziehungsweise warum sie das da so schön fand. Und dieses Schutzgebiet hatte halt dann natürlich eine Reihe von Mitarbeitern, Aufseher, General Manager, Assistenten, Wildhüter etc. Und dieses Wildschutzgebiet ist einzigartig in der Welt. Und Jocelyn erklärte auch mal, dass sie bestimmte Tiere gelegentlich freiließen, wenn deren Population das ökologische Gleichgewicht störte. Also, ne, wenn es zu viele Giraffen gibt, dann lassen wir hunderte von ihnen frei. Die Ranch hatte Giraffen, Bisons, Leoparden, Löwen und weiße Nashörner. Diese weißen Nashörner wurden übrigens aus Südafrika importiert, da sie nicht in Kenia heimisch sind. Und alles war so ein bisschen mit Elektrozäunen abgesteckt, aber die waren versteckt. Und sie hat immer so gescherzt, dass es so ein bisschen wie Jurassic Park ist. Ich weiß nicht, ob ich das so witzig finde, ehrlicherweise, die Tiere da so einzusperren. Aber sie hatten wohl ein sehr, sehr großes Areal. Den Tieren ging es dort sehr gut. Man hat sich um diese Tiere gekümmert und auch Jocelyn hat sich wirklich für Wildkatzen eingesetzt. Man kann sich es eigentlich vorstellen, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber wie so ein überdimensionaler riesiger Zoo. Vielleicht?
Naja, am Ende sind ja, das ist ja fast überall in Afrika so, ne? Wenn du so, auch der Krüger Nationalpark, all diese Nationalparks, die sind ja alle im Prinzip solche eingegrenzten, die sind dann zwar riesig, also unvorstellbar riesig, aber am Ende sind die ja, weil die müssen ja kontrollieren, wie es
sind die
mit
auch
den
eingezäunt?
Mhm.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, die haben alle, ich war jetzt 2024 Anfang des Jahres in Südafrika und da waren wir auch in so einem kleineren Game Reserve, so heißen die dann. Ja. Die sind dann natürlich, das sind halt Weiten über Weiten, das heißt, du kannst die Grenzen gar nicht sehen, das ist riesig und du kannst dir das auch nicht vorstellen, wenn die dir das nicht erklären würden. Und meistens sind die dann abgesteckt, damit okay. Die Tiere halt, die haben ein normales Leben, die sind da frei, aber die wissen halt sozusagen, wo die Grenzen sind, damit die nicht abhauen können und in der freien Wildbahn vielleicht einfach sterben würden. Ne? Also das ist ja auch zum Schutz für die Tiere.
Ja, gegen auch Plünderer und Wilderer, ne?
Ja.
Das stimmt natürlich. Ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn man dann anfängt, Tiere zu importieren, die eigentlich dort nicht heimisch sind.
Mhm.
Das finde ich hat immer so ein Geschmäckle. Aber wie du schon sagtest, den Tieren ging es dort auch sehr gut. Und das ist bis heute ein Naturschutzgebiet, ne, wo man hinfahren kann und sich Tiere anschauen kann. Also ihr könnt euch vorstellen, die beiden waren einfach Next Level reich. Und zwar so reich, dass ein Alec noch nicht mal mit den Augen irgendwie gezuckt hat, wenn sie sich für $350,000 ein Chanel-Kleid gekauft hat, das sie designt hat, mit Karl Lagerfeld zusammen, klar. Und wenn sie sich irgendwie Schmuck im Wert von $10 Millionen kaufte, das war einfach so der Weg dieser Wildensteins. Und zum 17. Geburtstag von Diane, von der Tochter, wurde ihr beispielsweise ein $3 Millionen teures Anwesen gebaut, ne? Und die beiden sagen, und das ist echt krass, sie und Alec haben in der Zeit, wo sie verheiratet waren, mindestens $1 Million ausgegeben im Monat.
Wahnsinn.
Mindestens, ne? Mindestens. Das war so deren, damit rechnen wir mal, ne, dass wir 1 Million im Monat brauchen.
Das ist so verrückt, oder? Das sind ja Dimensionen, die kann man gar nicht packen.
Ja, ich finde das auch so krass. Und wie es aber natürlich dann auch so ganz oft bei Superreichen ist, ist das Thema plastische Chirurgie. Warum auch immer, sie alle meinen, sich dann irgendwann krass operieren lassen zu müssen. Und so war es halt auch bei Jocelyn. Und sie waren etwa ein Jahr verheiratet und da erinnerte sich Alec, dass Jocelyn ihm sagte, seine Augen sähen schlaff aus. Also machten die beiden einen gemeinsamen Augenlifting-Termin. Aber Jocelyn, für sie war das halt nur der Anfang. Sie war nicht verrückt, aber sie konnte halt nicht mehr aufhören. Und sie hat halt irgendwie gedacht, sie könnte ihr Gesicht immer wieder reparieren und immer wieder neu modellieren. Und sie wollte halt eben nicht aufhören. Und es gab einen Freund, der mal gesagt hat, ich glaube, ich kannte sie gar nicht, ohne dass sie gerade von etwas heilte. Also es war immer irgendwas in ihrem Gesicht, was gerade am Verheilen war. Und viele bedauern es, wie Jocelyn sich quasi selbst verstümmelt hat. Ihr Gesicht wurde so straff, dass sie halt wirklich kaum noch blinzeln konnte. Freunde vermuten, dass sie versucht hat, so auszusehen wie eine ihrer Dschungelkatzen. Sie hat wohl immer gesagt, der Luchs hat perfekte Augen. Sie hatte auch einen Luchs als Haustier, klar. Aber sie hat das nie richtig zugegeben, sondern sie hat immer darauf bestanden, dass ihr katzenhafter Look ganz natürlich kommt. Und wenn man sich Bilder ihrer Großmutter ansieht, soll man diese katzenhaften Augen und diese hohen Wangenknochen erkennen. Ihr könnt ja mal bei Instagram vorbeischauen. Da werden wir euch Fotos von Jocelyn hochladen, von früher und von jetzt, sage ich jetzt mal, am Ende. Und dann könnt ihr mal selber überlegen, wie natürlich diese Frau gealtert ist. Und ich glaube, wir werden alle zum gleichen Schluss kommen, dass sie nicht ganz natürlich gealtert ist, sondern die ein oder andere OP hatte. Zahlreich. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld sie dafür ausgegeben hat.
Das kann ich dir gleich sagen.
Ja? Okay, geil. Bin ich mal sehr gespannt. Und naja, man hat sich halt dann schon gefragt, okay, warum macht sie das denn? Und es gibt die Vermutung, dass sie versucht hat, jung zu bleiben, gerade auch für Alec, der ja, wie man gemerkt hat, auch am Anfang in ihrer Kennenlerngeschichte eher körperlich war. Ne? Nicht so viel Tiefgang, sondern ihm ging schon viel ums Aussehen. Und als er mal gefragt wurde, ob er andere Liebhaberinnen hatte, sagte Alec, willst du, dass ich prahle? Ich bin ein Franzose. Und er war auch nicht unglücklich in den ersten Jahren mit Jocelyn, aber es gab natürlich Aufregung und körperliche Aufregung. Und was ihm auch sehr, sehr wichtig war, war ihre gute Gesundheit, ne? Weil er hatte ja 2 Kinder hervorgebracht. Aber abgesehen von der guten Gesundheit und dieser gewissen Liebe zu Afrika, sagt Alec halt später, hatten wir überhaupt nichts gemeinsam. Und nachdem die Kinder in die Schule gegangen waren, waren die Kämpfe zwischen den beiden halt relativ konstant. Er beschreibt sie als hysterisch. Die Bediensteten waren schockiert über ihre Sprache und über ihr Verhalten. Jocelyn sagte immer, dass das total absurd ist. Sie hätten nie gekämpft, sie hätten sich halt wie ganz normale Paare gestritten. Ne? Also Auslegungssache. Auf jeden Fall war die Beziehung der beiden nicht sehr harmonisch. Und 3 Wochen, nachdem der Vater von Jocelyn verstorben war, sagte Alec ihr auch ziemlich krass, dass ihre Ehe ebenfalls tot sei. Und typischerweise erinnern sich beide ganz unterschiedlich an den Tag. Alex' Version ist, er erinnert sich, dass er gerade auf dem Weg zur Arbeit war, als sie aus der Haut fuhr, weil er das Parfum gewechselt hatte und sie fing an, ihn zu beschimpfen. Und sie rief ihn dann irgendwann nur noch im Büro an und sagte, ich will sofort wissen, warum. Wahrscheinlich sofort wissen, warum die Ehe tot ist. Also ich kann mich verstehen, dass sie angerufen hat und wissen wollte, warum er das Parfum gewechselt hat. I don't know, lassen wir mal so stehen. Ich konnte auch nichts weiteres dazu finden. Jocelyn sagt, sie habe einfach gefragt, ob er mit Freunden im Le Bernardin zu Abend essen möchte, also wieder so ein Restaurant in Paris. Er sagte nein und dass sie reden müssten. Und er sagte dann wohl zu ihr, er sagte, ich date ein paar Frauen. Und Jocelyn habe darauf geantwortet, ein paar Frauen oder eine. Denn für sie war das nämlich ein Unterschied, weil sie sagte, wenn du noch nicht genau weißt, was du willst, dann bin ich bereit, geduldig zu sein. Und Alec sagte später, er habe versucht, diesen Aufprall für Jocelyn zu mildern, dass die Ehe vorbei ist. Er gab auch später zu, dass er gelogen hat. Er hätte nicht ein paar Frauen, die er gedatet hat, sondern er war schon mit einer Frau zusammen und hatte sich in eine Frau verliebt. Da war er über 50 und er hatte sich verliebt in eine Jelena Yarikova, eine Russin. 21 Jahre alt. Und von dieser Russin wusste Jocelyn zu diesem Zeitpunkt aber nichts. Also zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hatte, dass die Ehe vorbei ist. Und die beiden waren halt fast 20 Jahre lang zusammen. Und wie ich ja schon sagte, sie lebten in einem sehr, sehr verschwenderischen Lebensstil. Aber sie waren sehr lange auch unter dem Radar der Medien. Also es war jetzt nicht so, dass die Medien die ganze Zeit über die berichtet hätten, aber das sollte sich ändern. Und zwar änderte sich das mit der Trennung der beiden, die wirklich sehr dramatisch war. Und auch da musste ich musste bei der Recherche einfach die ganze Zeit schmunzeln. Ist übrigens auch mal schön, die ganze Zeit bei so einer Folge mal zu schmunzeln und nicht in Tränen ausbrechen zu wollen. Und zwar war Jocelyn wieder auf der Familienranch in Kenia. Und dann hat sie eine Nachricht bekommen, ein Fax. Und da stand drauf, du kannst nach New York kommen, aber es ist unmöglich, dich in Nummer 11 hereinzulassen. Auch schon so eine random Nachricht. Und Nummer 11 war übrigens das Familienhaus in der 11th East 64th Street, also in einer deren Häuser. Und Jocelyn wunderte sich natürlich so, hä? Wieso darf ich denn auf einmal, ich darf nach New York kommen, warum darf ich nicht in unser Haus kommen? Und dann hat er wohl noch einen Zusatz geschrieben, ich habe viele Abendessen und ich werde diese Woche Gäste zu Hause empfangen, deswegen dürfe sie nicht dazukommen. Da wurde sie natürlich stutzig und wollte natürlich wissen, okay, hey, was ist denn da stimmt irgendwas nicht. Also hat sie ihre Sachen gepackt und ist zurück nach New York geflogen. Und als sie dann vor dem Haus stand und mit dem Aufzug in den dritten Stock gefahren ist, stand plötzlich Alec vor ihr mit einem Handtuch um die Taille geschlungen, also gerade nackt, und in der anderen Hand eine Pistole. Eine halbautomatische Pistole, die er halt eben auf Jocelyn zielte. Und sie guckte wohl an ihm vorbei und hinter ihm sah sie im Schlafzimmer eine junge Blondine liegen im Bett. Und eben diese Russin, in die er sich verliebt hatte, ohne ihr das zu sagen. Und also Alec richtete die Waffe auf sie und in ihrer Version der Geschichte sagte er wohl zu ihr, wir waren zu lange zusammen. Ich hätte gleich nach der Geburt der Kinder gehen sollen. Ich hätte mein eigenes Leben haben sollen. Alec soll daraufhin seine Freundin gepackt haben und runter zum Pool gegangen sein. Jocelyn rannte ins Schlafzimmer und rief die Polizei. Alec verbrachte die Nacht in der Arrestzelle du kannst ja nicht mit einer Waffe auf deine Frau zielen, ne? Wegen der Waffe. So, Alecs Geschichte ist natürlich mal wieder eine andere. In seiner Version besteht er darauf, dass Jocelyn gar nicht nach oben gefahren ist, sondern dass sie unten war und dass er die Bodyguards gesehen hätte und die Bodyguards für Einbrecher gehalten hätte und deswegen mit der Waffe auf sie gezielt hätte. Aber als er dann gemerkt hat, dass es Jocelyns Bodyguards sind, die Waffe ganz schnell weggelegt hätte. Nun gut, wie auch immer, ich glaube eher an Jocelyns Version, muss ich sagen. Fest steht aber am Ende, dass Alec das Townhouse in New York mit Handschellen verließ und eben einer irgendwie entweder Jocelyns Bodyguards oder Jocelyn selbst die Polizei gerufen hatte. Er soll sie angeschrien haben, ich werde dafür sorgen, dass du auf der Straße landest. Er verbrachte dann auch 16 lange Stunden in Haft und das muss auch geil gewesen sein. Wo er in Haft saß, war das berüchtigte Toms Gefängnis von Manhattan und er saß halt da mit Armani-Anzug, ja, und mit so einer ganz teuren Handstecknadel zwischen den anderen Zellengenossen und es muss Artikel geben, wo natürlich auch die Zellengenossen interviewt worden sind und gesagt haben, was passiert hier eigentlich? Alec sagte halt eben über diesen Tag, das war der Tag, an dem ich alle Gefühle für sie abbrach. Und es war auch der Tag, an dem eine der reichsten und geheimnisvollsten Familien der Kunstwelt eben Schlagzeilenmaterial wurde. Die Scheidung von Alec und Jocelyn war chaotisch, sie war öffentlich, sie war skandalös. Es ging um Ehebruch, es ging um Gier, es ging um Waffengebrauch, es wurde auch wieder rausgekramt, dass sie eine Kurtisane sein soll. Es wurde richtig, richtig dreckig und genau das auch, was der Vater von Alec nicht wollte, er war zu peinlichst berührt, für ihn war das absolut Schlimmste. Aber anstatt, dass Jocelyn auf der Straße gelandet ist, wie Alec sie bedroht hatte, machte er sie durch die Scheidung zu einer der reichsten Frauen der Welt. Und zwar erhielt sie im Scheidungsprozess schlappe 2,5 Milliarden US-Dollar, das sind 2,3 Milliarden Euro. Zusätzlich, weil das reicht ja nicht, hat sie 100 Millionen US-Dollar jährlich bekommen über 13 Jahre. Also eine Stange Geld. Sie war, glaube ich, damals zwischenzeitlich sogar die reichste Frau der Welt. Heutzutage ist das jemand anderes. Es ist so ähnlich wie als Jeff Bezos sich von seiner Frau getrennt hat und seine Frau dann schlagartig schwerreich wurde. Dieses Scheidungsverfahren dauerte irgendwie fast 2 Jahre, wie ich schon sagte. Ne? Die ganze schmutzige Wäsche wurde in der Öffentlichkeit gewaschen und darunter natürlich auch die Behauptung, dass Jocelyn eine Kurtisane ist. Und sie wurde, ihr Gesicht wurde noch berühmter, als es vorher schon war. Vorher war sie einfach eine Frau aus der High Society und schlagartig war auch Jocelyn Wildenstein schwer berühmt und schwer reich. Und jetzt, Nina, frage ich mich, wie ist denn ihr Leben so danach verlaufen? Ist sie, ich meine, sie ist jetzt verstorben, kürzlich I Wanna Know Everything. Also ich fand schon den Anfang ihres Lebens, also da kann man, oder wird man auch übrigens, ich wollte sagen, da kann man einen Film drüber drehen. Da kommt jetzt demnächst eine Doku drüber raus und auf die bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, das ist so geil, wenn man mal in diese Welt eintaucht.
Es ist total absurd. Es ist alles komplett absurd. Also erstmal, bevor ich auf das ganz Aktuelle eingehe, es gab natürlich irgendwie immer wieder Schlagzeilen, vor allem wegen ihrer Optik. Das zieht sich über die Jahre so hinweg. Immer wieder gibt es Spekulationen, weil sie auch immer wieder in Interviews gesagt hat, ich habe nichts machen lassen. Ich habe nichts machen lassen. Das ist natürlich alles in meinem Gesicht. Ich habe, sagte sie, Zitat jetzt, ich habe ein, zweimal Botox ausprobiert, aber das ist nichts für mich. Ich habe allergisch darauf reagiert, deswegen habe ich es sein lassen und ansonsten habe ich nichts machen lassen. Und es ist wirklich, es ist, also da muss man wirklich laut lachen, weil es springt einem förmlich ins Gesicht, all das, was sie hat machen lassen, so, ne? Auf jeden Fall war das natürlich auch irgendwie Grundlage der Scheidung auch so ein bisschen, weil der Richter dann entschieden hat, von diesem Geld, was sie bekommen hat als Settlement von der Scheidung, dürfte sie keine Schönheits-OPs bezahlen. Das hat sie natürlich trotzdem gemacht, sehr klar. So, und irgendwie dadurch, dass das natürlich alles so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch unterwegs war, scheint es so, als hätten die Kinder sich von ihr abgewandt. Also die sind wohl eher so in Richtung Vater gegangen. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil da habe ich mich auch sehr lange mit ihrem Lebensgefährten drüber unterhalten. Jedenfalls sind die Kinder in keinem guten Verhältnis mit ihr gewesen bis zum Schluss. Die hatten einfach keinen Kontakt, ne? Und das sagte sie auch selber mal im Interview. 2008 ist ihr Ex-Mann, dann Alec Winston, an Prostatakrebs verstorben. Und ab da wurde es immer schlimmer. Also die Kinder haben sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Das Verhältnis war einfach nicht gut. Die Gründe weiß man nicht genau. Lloyd sagte mir im Interview, die hätten sich für ihre Mutter geschämt, die hätten nur das Geld gewollt und sowas alles. Ob das wirklich jetzt der wahre Grund ist, das weiß man natürlich nicht. Das wissen wahrscheinlich nur die und die sagen es auch nicht.
Und Lloyd ist der Verlobter.
Genau, das erzähle ich gleich noch. Jedenfalls, so viel mehr weiß man auch gar nicht über die Kinder, ne? Also nur, dass die sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit heraushalten. Der Sohn macht was Ähnliches wie der Vater, also in Richtung Kunst und Pferdewirtschaft und so. Die scheffeln da auch ordentlich Kohle. Laut Lloyd soll der Sohn auch kriminell sein und irgendwie Fußfesseln tragen, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also es ist viel, was ich hier anteasen kann, weil Lloyd hat mir wirklich sehr viel erzählt. So, Jocelyn kann man sagen, die lebte halt wirklich ein krass extravagantes Leben, auch nach der Scheidung natürlich, ne? Also sie hat einmal ihre jährliche Telefonrechnung auf $60,000 geschätzt und die Kosten für Essen und Wein im Jahr auf knapp $600,000. Das ist schon absurd, ne? Und das ist nur ein kleiner Bruchteil. Von diesem ganzen Geld, was sie von der Scheidung bekommen hat, sagt man sogar, da gibt es Gerüchte, dass es sogar 3,8 Milliarden gewesen sein sollen. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Also ich finde auch 2,5 Milliarden schon sehr, sehr viel und das reicht auch schon. Eine kaum vorstellbare Summe eigentlich, ne? Diese $100 Millionen, die sie für die nächsten 13 Jahre auch bekommen sollte, da kann ich euch gleich auch noch was zu erzählen. Da gibt es nämlich auch verschiedene Ansichten von den einzelnen Parteien, könnte man sagen. 2018 hat sie dann Insolvenz angemeldet. Sie hat behauptet, sie habe $0 auf ihrem Bankkonto und listete verschiedene Sachanlagen im Wert von rund $16 Millionen auf, also dann Häuser und so weiter und so fort. Demgegenüber standen aber $6,38 Millionen Verbindlichkeiten. Unter anderem zum Beispiel $268,000, die sie einem Schmuckladen schuldete, weil sie ausgeliehenen Schmuck nicht zurückgegeben hatte, plus $76,000 Zinsen. Sie konnte das eben nicht zahlen und dann hat die Firma rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet und das endete dann im Oktober 2023 mit einem Pfändungsbeschluss. Dazu kamen noch unbezahlte Rechtskosten, Mietschulden, offene Rechnungen. Also die lebte auf großem Fuß und keiner weiß so richtig,
wohin mit dem Geld?
Ja, das fragt man sich halt, ne? So, pass auf, warte. 2020 wurden ihre 3 Wohnungen im Trump Tower zwangsversteigert. Der Times sagte sie in einem Interview 2023, sie führe ihre finanziellen Schwierigkeiten auf Probleme mit dem nach ihrer Scheidung eingerichteten Trust zurück und dass die Familie ihr 2015 die Zahlung gestrichen habe. Das heißt, sie sagt, sie hat diese 2,5 Milliarden bekommen, ja, diese Abfindung, aber diese 100 Millionen, die sie jährlich noch bekommen sollte, die habe sie nie wirklich bekommen.
Hä, und die 2,5 Milliarden haben nicht gereicht. Ist nicht eine Milliarde
offenbar
1000 Millionen?
Ja, irgendwie so. Bitte frag mich nicht, weil das geht nicht in mein Hirn.
Ja, ich glaube, eine Milliarde müssten 1000 Millionen sein. Sie hat also 200.000 Millionen Dollar bekommen und das hat nicht gereicht. Und sie sagt, sie hat kein Geld mehr, weil diese läppischen 130 Millionen sie nie erreicht haben. Das macht ja gar keinen Sinn.
Es ist absurd, es ist komplett absurd und es ist nicht begreifbar. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die halt, natürlich haben die nie alle die Wahrheit erzählt, ne? Also das, was die da in Interviews erzählt haben, ist halt irgendwie deren schön geredetes Leben eigentlich im Prinzip. Und irgendwie, alleine wenn man so die letzten Wochen in ihrem Leben betrachtet, die war halt in Paris mit ihrem Lebensgefährten, das erzähle ich gleich noch. Und die waren da irgendwie bei Chanel Fashion Shows. Also sie liebte Chanel und hat da auch immer ordentlich geshoppt. Dann waren die in den teuersten Restaurants, in den teuersten Hotels unterwegs. Alleine das muss ja irgendwie finanziell
finanziert werden. Ne? Also die lebten schon auf großem Fuß. Die hatten irgendwie Immobilien in Miami, wo die ständig waren und keine Ahnung was. Also ich glaube, dass natürlich, wenn du dich mal in so Sphären bewegst, hast du natürlich auch Ausgaben, die unfassbar hoch sind. Dann sind die wahrscheinlich immer mit dem Privatjet geflogen. Aber klar, also ich sehe gerade schon Friedis Gesicht, die so zur Seite rückt und denkt, hä? Klar. Also
du hast ja alleine die Zinsen, die du bekommst. Und die Zinseszinsen.
Ja.
Allein das ist ja schon so viel.
Es ist total, man kann es einfach nicht packen irgendwie. Und
weißt du, dass man das schafft, die Summe auszugeben, ne?
Krass, ne?
Chapeau, da muss man sich wirklich, glaube ich, krass angestrengt haben.
Ja.
Das ist wirklich nicht so einfach.
Medien vermuten jetzt auch aktuell tatsächlich, weil sie ja die letzten Wochen bis zu ihrem Tod in Paris war, zu diesem Zeitpunkt soll sie sich wohl in einem Rechtsstreit auch weiterhin befunden haben und ihre Wohnung in Miami sollte geräumt werden. Und man vermutet so ein bisschen, dass sie einfach abgehauen ist, so nach Paris. Weißt du, dem allen so weg, aus dem Auge, aus dem Sinn, so ungefähr, und das Leben hier weiterleben. So, wenn man sich jetzt fragt, wo ist das ganze Geld hingegangen? Also so ein bisschen wird sicherlich in ihr Gesicht geflossen sein, ne? Das habe ich ja gerade eben schon erzählt. Sie hat zwar gesagt, sie hätte nie was machen lassen, aber man vermutet, dass sie rund 3,5 Millionen Euro alleine nur für Eingriffe bezahlt haben soll. Darunter halt zahlreiche Facelifts, Augenoperationen, Lippenmodifikationen und andere kosmetische Eingriffe.
Um am Ende so auszusehen, wie sie aussieht.
Ja.
Das ist halt so tragisch, so dumm.
Fast, ne? Und es gibt auch die Gerüchte, weil man sich ja immer fragt, wie du eben auch schon erzählt hast, warum hat sie das überhaupt gemacht? Mhm. Es gibt auch die Gerüchte, dass sie damals damit angefangen hat, um ihrem Ex Alec zu gefallen, weil der hatte eben diese Riesenvorliebe für Wildkatzen, ne? Dass sie angefangen hat, sich wie eine Wildkatze operieren zu lassen, damit er sie toll findet. So, der hat aber mal gesagt, das war total verrückt. Also sie hätte gedacht, sie könnte ihr Gesicht wie ein Möbelstück zurechtmachen, aber Haut würde nicht so funktionieren und sie wollte dann einfach nicht mehr aufhören. Also ich glaube am Ende, dass meine Meinung, sie hat angefangen und hat den Blick fürs Wesentliche verloren, hat gar nicht mehr gecheckt, wie sie eigentlich aussieht und wollte immer mehr und immer mehr und hat dann dabei gar nicht gemerkt, dass es einfach richtig schlimm wurde, ne? Also ja, keine Ahnung. Lloyd wird mir dazu auch noch was erzählen, das erzähle ich euch gleich. So, kommen wir zu Lloyd. Lloyd Klein ist ein Fashion-Designer. Die zwei haben sich vor vielen Jahren, nämlich 2003 ungefähr, bei der New York Fashion Week kennengelernt und gingen seitdem gemeinsame Wege. Er ist ungefähr 30 Jahre jünger als sie und man könnte sagen, die Beziehung der beiden war wild. Die liebten sich und streiteten sich. Am Ende waren sie sogar verlobt, haben aber nie geheiratet. Er nannte sie seine Muse und oft machten die zwei aber auch ganz unschöne Schlagzeilen, weil es immer wieder zu handgreiflichen Streits gekommen sein soll. So zum Beispiel 2008, da hatte Jocelyn ihr Haus in New York verkauft und eine Wohnung in den Trump Towers bezogen. Und in dieser Zeit soll sie heftige, zeitweise große Stimmungsschwankungen gehabt haben, die dann im Dezember 2016, also jetzt überleg mal, ne, das waren mehrere Jahre, in der sie so ein bisschen impulsiv war, könnte man sagen. So hat es Lloyd einmal in einem Interview erzählt, hat es dann den Höhepunkt erreicht. Klein hatte behauptet damals, sie stehe unter finanziellem Druck. Daraufhin soll sie in Rage geraten sein, habe ihm eine brennende Kerze ins Gesicht geworfen, ihn mit ihren Nägeln das Gesicht zerkratzt und mit einer Schere in die Brust gestochen.
Was?
Ist sie hat auch
abgestochen?
Tut mir leid, dass ich nehme mit so einer kleinen Nagelschere.
Ach so.
Tut mir leid, dass ich lachen muss, aber das ist einfach absurd. Ich stelle mir dann immer vor, dass es einfach diese Frau, die so aussieht, wie sie aussieht, dann so raubtierartige Sachen auch macht mit dem Gesicht halt, also mit den Nägeln das Gesicht. Da tut mir leid. Es ist total, also es ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber ich muss schon ein bisschen lachen. Also, sie soll daraufhin den Notruf gewählt haben, die Polizei kam und verhaftete Lloyd. Sie verklagte ihn wegen Körperverletzung, Raub, Sachbeschädigung und schweren Diebstahls.
Aber dabei hat sie es doch gemacht.
Ja, warte, weil er wohl ein iPhone und eine Kreditkarte von ihr gestohlen hat.
Schwerer Raub. Obwohl, wenn er so viel Geld auf der Kreditkarte ist, dann ist es wirklich schwerer Raub.
Richtig. Sie wiederum wurde wegen zweifacher Körperverletzung verhaftet. Die Behörden ließen dann aber die Anklage gegen Lloyd 2017 fallen. Es mangelte an Beweisen. Und die New York Post berichtete damals, dass auch die Anklage gegen Jocelyn kurz darauf im Zuge einer Versöhnung zwischen ihr und Lloyd fallen gelassen wurde. So, das war 2016. Im Juli 2017 erzählten die beiden dann von ihrer Verlobung. Durch die jeweilige Verhaftung sei ihnen bewusst geworden, wie sehr sie sich vermisst hätten, als sie getrennt waren. Anfang November 2017, also ein paar Monate nach Bekanntwerden der Verlobung, wurden sie beide erneut verhaftet, nachdem es wieder eine körperliche Auseinandersetzung gegeben
hat. Hör mal. Super wild. Und vor allem, da war sie ja schon, sie ist mit 84 gestorben, also da war sie ja schon 70.
Ja, ja, irgendwie so.
War sie 70.
Die war wild unterwegs. Im selben Monat haben sie sich dann aber auch wieder versöhnt. So, und ab da kann man sagen, war, ja, es war so ein auf und ab, mehr oder weniger. Und so kam das dann auch. Also wir haben die für RTL immer mal wieder natürlich getroffen, vor allem in Amerika, die Kollegen. Und wir wollten einfach natürlich jetzt in dem Fall mal so ein Update quasi mit ihr machen. Wie geht's ihr? Was ist mit dem Geld, mit den Schulden und so weiter? Also so ein Gespräch mit ihr führen. So, deswegen hatte ich mich vor Weihnachten irgendwann mit Lloyd zusammen telefoniert und sollte dann eben beide am 2.1. in Paris treffen. Die Kommunikation mit Lloyd war so am Anfang ein bisschen schwierig. Ich erreichte den danach nicht mehr. Ich wusste aber, okay, 2.1. ab 14 Uhr, weil O-Ton vorher ist Jocelyn nicht wach. Und das war so meine groben Koordinaten, an denen ich mich so ein bisschen gerichtet habe. Aber ich habe danach in den Wochen nichts mehr von ihm gehört. Er hat auf meine Nachrichten nicht geantwortet. Ich wusste also gar nicht, was geht denn hier ab. So, und dann werde ich wach am Neujahr und kriege eine Nachricht von einem Kollegen, der sagt, Nina, das ist wichtig für dich. Die Katzenfrau ist gestern Abend verstorben. Und ich war so, what? Ne? Wie absurd ist das? Ja, da hatte Lloyd die Kollegin aus New York angerufen, mit der er so ein Vertrauensverhältnis über die letzten Jahre aufgebaut hat, weil die halt öfters zusammen gedreht haben, und hatte ihr weinend davon erzählt, dass Jocelyn eben tot ist und er sie im Bett, ja, sie wachte einfach nicht mehr auf. Also die seien beide, haben ein Nickerchen machen wollen, damit sie fit sind für den Abend, und er habe sie dann wecken wollen und sie ist einfach nicht mehr wach geworden. Und ja, dann war irgendwie klar, kacke, es ist gar nichts klar eigentlich, so was passiert jetzt, ne? Und dann habe ich am 1.1. die ganze Zeit versucht, ihn zu erreichen, habe ihm Nachrichten geschrieben und so mein Mitleid und mein Beileid, so Mitleid falsch, Beileid bekundet und sowas alles. Und es kam einfach keine Antwort zurück. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, was mache ich denn jetzt? Also fahre ich trotzdem hin? Wie läuft das jetzt alles? Habe dann mit meinen Chefs gesprochen darüber und alle waren so, ja komm, fahr hin. Fahr hin, im Worst Case kriegst du nichts, im Best Case erreichst du den irgendwie noch und bist dann eben vor Ort. Ja, und dann sind wir am 2.1. ganz früh morgens nach Paris gefahren. Ich wusste da immer noch nicht, was abgeht, habe mich auf alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet und bin dann da so durch die Stadt mit meinem Kamerateam, und irgendwann rief mich die Kollegin aus New York an und sagte, Nina, ich habe Lloyd erreicht, du sollst ihn jetzt bitte gleich mal anrufen, damit ihr euch verabreden könnt. Ich so, okay, alles klar. Habe ich ihn angerufen, ist auch drangegangen dann, und dann habe ich gesagt, du, ich bin in Paris, treffen wir uns wie gehabt, weil eigentlich war ja 14 Uhr unser Treffpunkt, es war da schon irgendwie 16 Uhr oder so. Und dann sagt er, ja, lass uns um 19.30 Uhr treffen. Hast du denn eine Drehlocation? Da habe ich gesagt, wie, nee, natürlich nicht. Also ich dachte, wir treffen uns im Hotel. Hast du doch gesagt. Nee, das geht nicht. Wir brauchen eine neue Drehlocation. Warte kurz, ich melde mich gleich wieder. Rief ein paar Minuten später zurück und sagte, 19.30 Uhr in dem und dem Restaurant, in so einem Luxusrestaurant. Ich so, okay, alles klar. Bin ich dahin und wusste ja wirklich überhaupt nicht, was mich erwartet eigentlich, ne? Dann kam er dahin, wir haben dann da den Interviewraum irgendwie eingerichtet und sowas. Er hatte genau Vorstellungen, er wollte das so und so machen und hat da noch rumgearbeitet, und wir waren so, okay, scheiße, ist egal, wir lassen es jetzt einfach so. Ja, und dann hat er sich auf den Stuhl gesetzt, so in dieser Interviewsituation, ist dann kurz einmal eingeschlafen, während wir da saßen, und ich dachte so, was passiert hier jetzt gerade?
Also war eingeschlafen.
Er ist eingeschlafen, ja, weil wir haben noch alles eingerichtet, das hat einen kurzen Moment noch gedauert, und dann ist er einfach so eingenickt. Und dann habe ich ihm einen Kaffee bestellt und dann hat er diesen Kaffee getrunken, habe ich auch gesagt, und dann kam seine PR-Managerin und sagte so, der schläft halt nicht mehr. Seit dem 31.12., seitdem er Jocelyn da tot aufgefunden hat, schläft er einfach nicht mehr, hat nichts mehr gegessen und so. Und das tat mir wirklich leid, ne? Also man kann das jetzt alles so absurd finden, die komplette Situation, aber der war wirklich traurig. Der hat auch geweint. Der hat mich in den Arm genommen und richtig doll angefangen zu weinen und so. Und
aber ich frage mich, warum macht er denn dann das Interview?
Ich glaube, A, weil er einmal ihre Geschichte so ein bisschen erzählen wollte. Und B, natürlich, weil er sich an die Abmachung halten wollte. Ne? Wir hatten uns ja verabredet. Und das nicht zum ersten Mal mit ihm. Und dann er und Jocelyn hatten vorher auch schon mal abgesagt, ein Interview in Amerika und so. Und ich glaube, so ein bisschen hat er gemerkt, weil oftmals kriegen die ja auch Geld dafür und so, weißt du. Und ich glaube, dass er, denke ich mal, so seine Schuld nachkommen wollte, in Anführungsstrichen, ne? Uns ein Interview zu geben. Plus eben, und das kommt jetzt gleich, ihre Geschichte erzählen wollte, die man sonst nicht so mitbekommen hat. Ne? Und ja, dann saßen wir uns da gegenüber und dann ging es los. Also, er erzählte mir dann nochmal, dass sie eben halt sich hingelegt hatten und hat mir nochmal von diesem Abend erzählt, die wollten fit sein, er wollte sie dann wecken, und da hat er gemerkt, sie war schon kalt. Der Grund sei wohl ein Herzversagen, es war ja einfach viel zu wenig Blut in ihr Herz gepumpt worden. Sie hatte wohl auch irgendwie Probleme mit den Venen, also einfach altersbedingte Sachen. Und am Ende habe ich dann auch zu ihm gesagt, das ist ja eigentlich der einzige Trost in so einem Moment, ist ja, besser kann man nicht sterben, sag ich mal, ne? Nicht mehr aufzuwachen, ohne irgendwie große Schmerzen gehabt zu haben, ist natürlich jetzt ein bisschen tröstlich immerhin. Er habe es aber natürlich die ganze Zeit nicht glauben können, bis sie abgeholt wurde. Ne? Also sie lag da noch und er dachte die ganze Zeit, sie würde schlafen und hatte so friedlich ausgesehen und sagt dann auch, es gab keine Anzeichen. Die waren die Wochen über vorher in Paris die ganze Zeit unterwegs, wie gesagt, auf Fashion-Shows, waren überall essen, haben irgendwie 1000 Sachen erlebt und hatten wohl auch noch so viel vor. Also das, was du auch gerade eben gesagt hast, Friedi, 2025 sollte eigentlich deren Jahr werden. Also die haben wohl schon so eine Art Reality-Show angefangen zu drehen. Das sollte ihren Weg von ihren langjährigen langjährigen Wurzeln in New York zu einem Leben in L.A. auch begleiten und so. Und insgesamt war da wohl einen Monat lang für gedreht worden. Während des Drehs war sie auch wohl glücklich und gesund. Problem bis dato war allerdings, dass keine Plattform ernsthaftes Interesse an dieser Produktion gezeigt hatte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das mit ihrem Tod sich alles ändert, ne?
Wahrscheinlich.
Dass das natürlich irgendwie so ihre Memoiren jetzt quasi sind, verbildlicht. Und Lloyd Klein will auch noch weitergehen. Er will eine Filmreihe sogar drehen über ihr Leben. In der Hauptrolle wünscht er sich als Jocelyn Jennifer Lawrence. So viel dazu. Mal sehen,
ob er kommt. Okay.
Naja, auf jeden Fall hat er mir das dann halt eben alles erzählt. Dann hat er mir von deren Kennenlernen erzählt, wie das war, dass sie sich bei der Fashion Week der 2003 kennengelernt haben. Und sie sei eine so tolle, inspirierende und interessante Persönlichkeit gewesen, mit so viel Tiefe, so kultiviert. Und erzählt dann auch nochmal von ihrem Engagement in Kenia vor allem. Und das hat mich schon auch ein bisschen beeindruckt, weil er eben sagt, sie hat sich nicht nur für Tiere und Menschen stark gemacht, sondern eben für die komplette Umwelt eigentlich, ne? Also indem sie da die Tiere beschützt hat, die Tiere aufgepäppelt hat, die da irgendwie verletzt waren. Dann hat sie Einrichtungen gebaut auf dieser Ranch noch für die Leute, die da für sie arbeiteten. Also die Menschen, die ihr da helfen vor Ort, die haben ja auch Kinder beispielsweise. Dann hat sie da Schulen gebaut und sich irgendwie für die groß und stark gemacht und so. Und ich finde das natürlich sehr bewundernswert, wenn man das mal so hört, was sie alles so gemacht hat, auch für andere. Und er sagte halt eben, er fand es so traurig, weil viele sie eben nur auf ihre Optik irgendwie reduziert haben. Was natürlich schwer ist, ja.
Ist auch schwierig bei ihrer Optik, das nicht zu tun, muss man mal ehrlich sagen. Hat er dazu irgendwas gesagt? Also fand er das, wie kann man, also ist, ne, er spricht von einer kultivierten Frau und ich meine, sie klingt dann auch sehr edel aus seinen Erzählungen. Und dann sieht sie aber so aus, wie sie aussieht. Was hat das denn mit ihm gemacht, so als Partner?
Also er sagt, für ihn war das die schönste Frau, die er je gesehen hat. Er hat sie von ihrer Art so sehr geliebt, aber auch ihr Körper sei so wunderschön gewesen, ihr Gesicht. Also ich glaube, der hat wirklich, das ist meine Vermutung, ich meine jetzt mal ehrlich, um das jetzt mal so ein bisschen frecher zu sagen, der hat ja auch einiges machen lassen. Ne?
Okay.
Also der sieht auch nicht natürlich aus. Und ich glaube, das sind einfach Welten, die können wir gar nicht begreifen. Wahrscheinlich haben die beide sich selber ganz anders gesehen, als sie wirklich aussahen. Weißt du, was ich meine? Also die haben so den Blick beide dafür verloren. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie das für sie und auch für ihn war, dass sie auch in den Medien immer als Katzenfrau bezeichnet wurde, weil das ja schon so ein bisschen bewertend irgendwie ist. Ne? Also wenn mich jemand Katzenfrau nennen würde, würde ich sagen, ach du Scheiße, das ist ja schrecklich so, ne? Aber die fanden das toll, sagt er. Die fanden das gut. Die haben sich darüber gefreut. Und er war so richtig erbost über meine Frage, weil ich habe ja gesagt so, ja, ne, also fandet ihr das nicht komisch, dass sie dann immer als Katzenfrau und hat sie das irgendwie gestört? Und dann guckt er mich an und sagte, why? Why? So richtig entsetzt über
und
diese...
Und du nur so, guck sie dir doch mal ganz genau an, mein Freund. Siehst du das? Sie kann ihre Augen nicht mehr schließen.
Richtig, richtig. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie, also ich sehe das hier offensichtlich ganz anders als er. Also, er hat dann aber auch zugegeben oder beziehungsweise gesagt, dass sie natürlich mehrere OPs hatte. Ne? Er begründet das damit, dass sie ihre eigene Identität irgendwie sich schaffen wollte, vor allem nach der Scheidung, dass sie so anders sein wollte und irgendwie ihre Vergangenheit hinter sich lassen wollte und dass das vielleicht so ein bisschen ihr Panzer war, den sie so aufgebaut hat irgendwie.
Vielleicht.
Und sagt dann aber auch, dass Alec, der Ex-Mann, das zu ihrem Nachteil hatte machen wollen bei der Scheidung. Nämlich soll er wohl einen Arzt in L.A. bezahlt haben, der eine Liste an OPs angegeben hat, die sie angeblich bei ihm habe machen lassen. Das war wohl zahlreiche Sachen, die er da draufschreiben lassen, nur um dann eben sagen zu können, er habe seine Frau nicht mehr wiedererkannt, weswegen er jetzt die Scheidung wollte. Ob das stimmt, keine Ahnung, ne? Das ist das, was ich meine. Das, was er alles mir so erzählt hat, also vieles stimmt sicherlich davon, aber ich kann mir vorstellen, dass nicht alles da hundertprozentig richtig ist oder vieles irgendwie so persönliche Empfindungen natürlich auch sind, ne?
Absolut.
Dann erzählt er mir auch nochmal von diesem Moment, den du ihm schon geschildert hast, Friedi, dass sie quasi, also Jocelyn, Alec und seine jüngere Freundin da in Flagranti erwischt hat und mit der Waffe, das hat er mir dann auch nochmal alles ausführlich erzählt. Und dann ging es eigentlich los mit etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Plötzlich hat er angefangen, Jocelyns Kinder, also jedes, wir haben über eine Stunde dieses Interview, das war das längste Interview, was ich in meinem Leben jemals geführt habe. Und immer wieder, egal was gerade Thema war, also wir sprachen über die Ranch in Kenia und plötzlich waren es wieder die Kinder. Wir sprachen über ihre Schönheits-OPs, plötzlich waren es wieder die Kinder. Also er sagte, Zitat, die Kinder seien Monster, das sind die schlimmsten Kinder, die sich jemand irgendwie vorstellen kann, als Kinder zu haben. Sie hätten sich seit 15 Jahren nicht mehr bei ihrer Mutter gemeldet, hätten sie nur ausgenommen, von ihrem Geld gelebt und sich daran bereichert. Er würde sie hassen, sagt er mehrfach. Und sie hätten sich einfach nicht an diese Abmachung gehalten und diese jährlichen Zahlungen halt einfach nicht geleistet, stattdessen selbst für sich behalten und halt eben, ja, sich damit irgendwie noch reicher gemacht, ne? Und dann erzählt er mir auch noch, dass eben Alec Junior auch kriminell ist, dass er diese Fußfessel trägt wegen Steuerhinterziehung, Betrug und so weiter. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber er lässt jedenfalls kein gutes Wort an den Kindern und ist richtig, richtig sauer geworden, ne? Weil er halt eben auch sagt, dann gab es nämlich jetzt am Ende Probleme wegen der Beerdigung natürlich, das habe ich ihn auch gefragt, wie geht's jetzt weiter? Also was passiert jetzt? Überführst du jetzt den Körper nach Amerika? Wird sie dort beerdigt? Was passiert? Und da ist es wohl so, dass die Kinder, die er auch in den ganzen Jahren, in denen er mit Jocelyn zusammen war, nie kennengelernt hat. Ne? Also die hat die haben nie irgendwie sich gesehen oder irgendwie mal miteinander gesprochen. Also das zeigt ja schon, wie zerrüttet das Verhältnis war. Und er sagt, jetzt nach dem Tod gab es natürlich Gespräche und die Kinder hätten dann gesagt, sie wollen, dass sie eingeäschert wird und ihre Asche dann eben in Kenia auf der Ranch zerstreut wird.
Das aber finde ich aber nett. Das hätte sie auch ihr bestimmt gefallen, oder?
Ich fand es auch gar nicht so dramatisch. Er sagt aber, das war nicht das, was sie wollte. Sie wollte in Paris beerdigt werden und er findet diese Tatsache, dass ein Körper verbrannt wird, ganz, ganz furchtbar. So, und dann hatten wir irgendwie so ein Grundsatzgespräch darüber, so keine Ahnung. Also ich meine, es ist ja nicht so, als würde sie bei lebendigem Leib verbrannt werden, sondern sie ist tot und ist dann eingeäschert irgendwie. Aber er fand das, diese Vorstellung konnte er sich gar nicht mit anfreunden und sagt halt eben, er findet es so schlimm, dass die Kinder ihren letzten Willen irgendwie natürlich gar nicht respektieren, sondern einfach so nach dem Motto für ihn empfindet, also er empfindet das so aus dem Auge, aus dem Sinn, wir verbrennen die und zerstreuen dann die Asche. Er will und sie wollte, dass man sie in Paris beerdigt, dass das eine Stätte ist, wo auch Leute hinkommen können und sowas alles.
Das ist es.
Ne? Und ich glaube das auch. Und sagt dann eben, dass die Kinder dann gesagt haben, wenn du das so möchtest, dass sie in Paris beerdigt wird, dann ist das dein Problem, Zitat. Und dann musst du auch dafür bezahlen. So, keine Ahnung. Also ich glaube, da wird es sicherlich jetzt irgendwie noch Stress geben, auch weil sie da natürlich irgendwie diese Geldprobleme, also ich kann mir vorstellen, dass er da noch irgendwie einige Dinge zu klären haben wird. Wie das jetzt weitergeht, das muss man auf jeden Fall beobachten. Aber es war ein von vorne bis hinten einfach absurd für mich. Sowas hatte ich noch nie, dieses so, ich weiß nicht, was mich erwartet, worüber will der überhaupt mit mir sprechen, was wird Thema sein und dass der dann plötzlich, und deswegen, das meine ich, deswegen wollte der sich dann hundertprozentig auch mit mir dahinsetzen, weil er halt eben diese Problematik mit den Kindern loswerden wollte, glaube ich.
Ja, er wollte wahrscheinlich den Kindern zuvorkommen und Jocelyn in ein gutes Licht stellen, ne, bevor die Kinder irgendwie die Möglichkeit haben, da irgendwas zu erzählen, wollte er dem wahrscheinlich ja in irgendeiner Weise zuvorkommen. Ist ja schrecklich, dass sie so ein schlechtes Verhältnis zu ihren Kindern hat. Ich meine, das, was er sagt, ist natürlich total extrem. Weiß man denn, ob da was vorgefallen ist oder haben die sich einfach entfremdet? Also wann hat das, du hast ja gesagt, nach der Scheidung hat das angefangen. Ist es nur wegen dem Geld?
Also er vermutet, es ist alles wegen des Geldes und weil sie sich für ihre Mutter geschämt haben. Also das war so seine Aussage, weil ich auch gesagt habe, so, das ist ja schon krass alles. Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, was mit den Kindern viel gemacht hat, ist diese öffentliche Schlammschlacht der Eltern. Mhm. Und dann sagt er, haben sie sich eben danach auf die Seite des Vaters gestellt, weswegen dann eben diese jährlichen Zahlungen auch nie getätigt wurden und sowas alles. Und weil sie sich für ihre Mutter geschämt haben sollen und deswegen haben sie gänzlich den Kontakt abgebrochen. Und Jocelyn hat es am Anfang wohl noch versucht und hat natürlich auch darunter gelitten. Ich habe ihn auch gefragt, so, ihr Herz muss doch gebrochen gewesen sein.
Ja.
Und dann sagt er, nee. Also am Anfang sicherlich hat sie das mitgenommen, aber irgendwann hat sie sich quasi damit abgefunden und hat dann auch angefangen, rechtliche Schritte gegen die Kinder einzuleiten, ne? Also sagt er zumindest, ich habe dazu jetzt nicht wirklich was finden können, aber einfach, glaube ich, weil das nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde und die Kinder ja auch, wie gesagt, sehr zurückgezogen leben und gar nicht diese Öffentlichkeit so suchen. Jedenfalls, sagt er, hat sie rechtliche Schritte eingeleitet und geklagt gegen die Kinder und wegen der Zahlung und sowas alles. Und da wäre sicherlich auch noch mehr passiert, wenn sie jetzt nicht schon so plötzlich und unerwartet dann eben verstorben wäre.
Also, weil dann, als der Alec verstorben ist, sozusagen, das an die Kinder weitergegangen ist, dass sie diese Alimente zahlen müssen, Geld, das Vermögen verwalten, haben die wahrscheinlich gesagt, es reicht.
Genau.
Ja, okay. Ja. Das ist natürlich auch krass, wenn man denn der Mutter den Geldhahn zudreht.
Ja, auf der anderen Seite, also wenn man das jetzt mal von ganz außen betrachtet und neutral, ja, und jetzt sagen wir mal, wir wissen ja nicht, was da passiert ist und vorgefallen ist wirklich, ob das wirklich so ist, wie Eloyd sagt oder nicht, komplett andere Gründe hat. Aber wenn du dann irgendwie siehst, dass deine Mutter da das Geld ständig für irgendeinen, ich sag jetzt wirklich mal Schwachsinn ausgibt, ne, für unzählige Schönheits-OPs, dass sie sich immer weiter irgendwie verunstaltet ja eigentlich. Also ich finde das schön, dass sie Geld ausgegeben hat für diese Rent, für die Menschen, die da arbeiten, für die Tiere, das finde ich ganz toll und beeindruckend. Aber sie hat sicherlich genauso viel Geld dann eben auch für, hat sie ja selber mal gesagt, für Trinken, Essen, Telefonrechnung, Schmuck, für so Luxusgegenstände, für Chanel-Sachen, für irgendwie Reisen und sowas alles. Ja, und dass man dann vielleicht sagt so, ey, keine Ahnung, die lebt hier irgendwie auf großem Fuß, völlig unverhältnismäßig. Aber trotzdem ist es natürlich ganz bitter, wenn man irgendwie eigentlich so eine Abmachung trifft und das dann einfach so nicht einhält, ne? Aber auch da sagt man, und ich meine, Freddy, jetzt mal ehrlich, das passiert auch in normalen, in Anführungsstrichen, Familien, die weniger Geld haben. Bei Geld hört halt wirklich die Freundschaft auf, die Familienzusammenhalte hören auf. Da sind die besten und engsten Familien dran gescheitert irgendwie, ne?
Das stimmt allerdings.
So, und ich meine, hier reden wir halt von Sphären und Dimensionen, die sind ganz anders als das, was wir hier kennen. Aber ich glaube, in jeder zweiten Familie gibt es irgendwie Streit um Geld und Erbe und hast du nicht gesehen. Weswegen man ja auch voll oft einfach so sagt, ey, am liebsten will man gar nichts erben, weil dann hat man auch keinen Stress.
Das ist so, ne? Oh Mann. Also, mein Eindruck ist ja zu ihr, sie wäre auf jeden Fall keine sehr einfache Person.
Ja.
Und vor allem, weil, was ja schon auffällig ist, ist so, dass die ganzen Wildensteins nicht in der Öffentlichkeit stehen, gar nicht, ne, ihre Kinder auch nicht. Sie ganz extrem, mit ihrem Lebensgefährten ganz extrem, mit diesem ganz extremen Aussehen. Also, ja, vielleicht ist da ja, es gab ja immer zwei Seiten der Geschichte, immer die Geschichte von Alec und die Geschichte von Jocelyn. Und wer weiß, vielleicht war da von der anderen Seite dann doch mehr wahr als von ihrer Seite, ne? Und vielleicht war sie dann doch zwischendurch einfach auch ein bisschen sehr high society, overdramatic. In gewissen
Dingen. Ich glaube einfach, dass sie diese Aufmerksamkeit auch haben wollte und brauchte, ne? Das, was ich ja anfangs eben schon gesagt habe, dass sie so Gerüchte nie aus der Welt geräumt hat oder irgendwie so gespielt hat mit Gerüchten und Schlagzeilen. Das ist natürlich etwas, wo sie sich sicherlich dran gewöhnt hat, was sie gebraucht hat, diese Aufmerksamkeit, die wollte sie. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum sie immer weiter ihr Gesicht auch verändert hat, weil sie gewusst hat, dass ihr das Schlagzeilen bringen wird, ne? Dass
ja,
sie
vielleicht
weiter
ja
stattfindet und so. Und das, was sie alles so charity-mäßig, sag ich mal, getan hat, das sind natürlich schöne Dinge, aber da wusste sie auch, wird sie damit nicht in die Schlagzeilen kommen.
Nee, das stimmt. Und man wird ja auch irgendwann süchtig nach diesem Fame, ne?
Das ist es. Also ich glaube, und vor allem, wenn du eh irgendwie vielleicht jetzt nicht ganz so im Reinen mit dir bist, und so wirkte sie immer auf mich, dass sie einfach irgendwie ja abhängig ist von dieser, oder dass sie das braucht, einfach diese Aufmerksamkeit von außen, dass ihr das, was sie vielleicht von ihrem Partner bekommt, nicht reicht, ne? Mhm. Und irgendwie wer sein wollte. Also so ein bisschen, eigentlich ist es total traurig, ne? Dieses, so diese Selbstoptimierung, die dahinter steckt und dieses Blick fürs Wesentliche zu verlieren und dass man irgendwie gar nicht mehr merkt, was man mit sich eigentlich macht, wie viel Geld man dafür ausgibt, wie sehr man sich verändert. Alleine dann diese Streitigkeit mit Lloyd, die sie ja irgendwie haben, das ist ja alles so over the top und so drüber in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, verstehen werden wir das nie.
Nee. Aber sie hat auf jeden Fall ein aufregendes Leben geführt. Und wie du schon sagtest, dieses Einschlafen neben den Liebsten ist, glaube ich, für die Person, die verstirbt, echt mit die schönste Vorstellung. Also finde ich beispielsweise. Für den natürlich, der daneben aufwacht, ist das, glaube ich, der absolute Horror, dieser Schock. Aber was mich jetzt mal interessiert, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Ende, ist, ja, ob ihr, wenn Nina auf großen Recherchen ist, auf Drehreisen ist und das Thema zu unserem Podcast passt, ob euch das interessiert, diesen bisschen so ein bisschen behind the scenes mitzubekommen, ob das etwas ist, was wir weitermachen sollten, sagt doch einfach gerne Bescheid. Ich fand zwar eine sehr schöne Folge, eine sehr leichte Folge. Ich starte irgendwie ein bisschen beschwingter jetzt ins neue Jahr und freue mich, Nina. Ich freue mich immer über deine journalistischen Reisen zu hören. Ich finde das immer so geil, weil du halt dann schon in andere Welten eintauchst, mit denen man so kaum in Berührung kommt. Und das ist einfach schon immer sehr, meistens sehr witzig.
Ja, das stimmt. Also in dem Fall war es einfach nur komplett absurd. Aber ja, also das war jetzt mal ein Versuch, ne? Wenn ihr darauf Bock habt, dann sagt Bescheid. Und ich finde auch, Freddy, wie du sagst, es ist vielleicht auch immer gar nicht so schlecht. Nicht direkt mit irgendwie Missbrauch, weiß ich nicht, Vergewaltigung, was auch immer da in dieser Welt auch immer passiert, ins neue Jahr zu starten. Von daher hoffen wir sehr, dass euch die Folge genauso gefallen hat wie uns. Wir freuen uns auf die nächsten ganz vielen Folgen, die jetzt 2025 kommen werden.
Ja.
Und ja, lasst uns gerne ein Feedback da. Wir freuen uns und dann bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tüdelü.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.